HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Das Coronavirus hat die Region um die chinesische Stadt Wuhan weiter im Griff. Und das hat weitreichende Auswirkungen, zum Beispiel auf die Universitäten bei uns in Hessen. Die Unis, die regen Austausch mit China pflegen, diskutieren zurzeit die Frage, wie man diese Kontakte in Zeiten der Corona-Welle weiter aufrechterhalten sollte. Die Hochschule für Gestaltung in Offenbach hat sich entschlossen, im Sommersemester keine Studenten aus China aufzunehmen. Und prompt, so war es auch schon fast zu erwarten, kam Kritik. Das sei diskriminierend, ja sogar rassistisch. Nina Michalk hat sich an der Uni umgehört.
Seit Jahren baut die Hochschule für Gestaltung in Offenbach ihre Partnerschaft mit China aus. Doch nun will die HFG den Austausch erst einmal auf Eis legen. Bei den Studenten kommt das ganz unterschiedlich an.
Es ist jetzt eigentlich wie eine Grippe, sollte man jetzt nicht so viel Angst vorhaben, aber ich finde, das ist eigentlich eine gute Maßnahme.
In so einer Situation sollte man eben Sicherheitsvorkehrungen treffen und ich finde, das hat dann auch nichts mit Rassismus zu tun.
Ich denke, dass es vielleicht ein bisschen übertrieben von der Hochschule ist und wenn es sich wirklich nur um 5 Leute handelt, die im Sommersemester kommen sollten.
Wenn die Leute gesund sind, besteht keine Gefahr.
Für die 3 jungen Chinesen, die gerade eine große Holzplastik in den Unterrichtsraum schleppen, ist die Maßnahme der Hochschule nur konsequent.
Ich finde es relativ logisch. Alle Studierenden in China, sie können nicht zur Uni gehen und muss zu Hause bleiben und warten, bis es besser wird.
Viele Unis in China haben den Unterricht eingestellt oder eingeschränkt. Ein Austausch ist daher nur schwer möglich. Genau das war auch der Anlass für die HFG, sich über die Situation mit dem Coronavirus Gedanken zu machen, erklärt Kanzlerin Susanne Eickemeyer.
Ganz konkret fing es damit an, dass in Peking eine Studierende von uns nach Peking Auslandssemester im Sommersemester diesen Jahres machen sollte und die Hochschule angerufen hat und gesagt hat, dass sie eben nicht kommen kann, weil die Zustände derart sind, dass das Studium da nicht durchgeführt werden kann und sie deswegen sie nicht aufnehmen können.
Schließlich kommt noch eine Empfehlung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes hinzu. Der DAAD hat seine Stipendiaten aufgefordert, bis Ende des Monats zurückzukommen und empfiehlt allen Mitgliedshochschulen, Aufenthalte und Reisen zu verschieben.
Umgekehrt ist das Einreisen nach Deutschland ja auch gar nicht so unproblematisch. Da war dann ungewiss, wie die Quarantänesituation ist, wo die Personen unterkommen, sodass es uns einfach folgerichtig schien, das für einen bestimmten Zeitpunkt auszusetzen, bis es eben wieder eine geklärte Lage gibt, um dann das aufzugreifen.
Auch andere hessische Universitäten wie die Hochschule in Marburg haben ihren Austausch deshalb eingeschränkt. Die Unis in Kassel, Gießen und Darmstadt warnen ihre Studenten zumindest vor Reisen in die besonders betroffene Provinz Hubei. Dass der Hochschule für Gestaltung in Offenbach wegen dieser Vorsichtsmaßnahmen Rassismus vorgeworfen wurde, macht Kanzlerin Eickemeyer einfach nur betroffen.
Das bedauern wir sehr, dass es zu diesem Missverständnis gekommen ist, weil wir eben an diesem Kontakt und dem Austausch mit den chinesischen Universitäten seit Jahren arbeiten, haben mit den Betroffenen ja auch vereinbart, dass, so wie die Situation sich geklärt hat, wir das wieder aufnehmen werden. Und das, was ich sagen kann, es hat keiner darauf bestanden, jetzt zu kommen, diese Auseinandersetzung mussten wir überhaupt nicht führen.
Die Hochschule für Gestaltung in Offenbach hat sich wegen der Coronavirus-Epidemie entschlossen, im Sommersemester keine Studenten aus China aufzunehmen. Infos dazu hatte Nina Michalk. Der hessische Wald ist schon längst ziemlich angeschlagen. Trockenheit, die Hitze im Sommer und auch der Borkenkäferbefall machen den Bäumen richtig zu schaffen. Als jetzt kürzlich auch noch das Sturmtief Sabine über Hessen hinweggefegt ist, da war die Sorge groß, dass der Wald noch stärker beschädigt werden könnte. Doch die hessischen Förster hatten Glück im Unglück. Mein Kollege Rainer Janke hat sich im nordhessischen Kellerwald umgesehen.
Wir stehen hoch oben in den Höhen des Kellerwaldes in einem alten Buchenbestand. Es liegt Schnee auf dem Waldboden und es weht ein ordentlicher Wind. 2 Waldarbeiter zerschneiden gerade mit einer schweren Motorsäge eine umgestürzte Buche, erklärt Revierförster Michael Hickmann.
Ja, wir machen ein wenig Windwurf, was über die Wege gefallen ist seit dem Sturm Sabine. Räumen wir jetzt weg, damit der Wald wieder zugänglich ist für uns und auch für die Bevölkerung.
Der umgestürzte Baum vor uns war bereits vom Pilz befallen, erklärt der Revierförster. Sturmtief Sabine hat ihm und anderen Artgenossen nun den Rest gegeben. Die gute Nachricht, der Sturm hat aber deutlich weniger Bäume umgeworfen. Hier im Kellerwald und eigentlich überall in Hessen gibt es nur relativ geringe Schäden.
Wir sind jetzt in einer Höhenlage auf 500 Höhenmeter. Da war es ein bisschen mehr. Man hört auch hier im Moment noch, es ist ein bisschen stürmisch. Aber in den tiefen Lagen, da war deutlich weniger.
Der Grund, der Sturm wehte weniger intensiv. und nicht so böig wie etwa Kyrill vor 13 Jahren.
Es waren nur einzelne kürzere starke Windphasen bei uns und es waren auch hier keine Orkanböen erreicht.
Anne Reichert ist derzeit Referendarin im Forstamt Gilserberg und begleitet Michael Hickmann auf seinem Kontrollgang durch den Wald. Auch sie ist froh, dass Sabine nicht so gewütet hat, wie befürchtet.
Weil mein Ausbildungsjahr sonst wahrscheinlich komplett mit dem Thema Sturm und der Aufarbeitung des Holzes beschäftigt wären. Und so hoffe ich, dass auch der Regelbetrieb einen gewissen Teil der Ausbildung einnimmt.
Trotz der Entwarnung rund um Sabine, der Landesbetrieb Hessenforst warnt derzeit noch vor dem Waldspaziergang. Noch drohen Äste abzubrechen und auf den Weg zu stürzen. Und auch Revierförster Michael Hickmann empfiehlt den Hessen, nach wie vor vorsichtig zu sein.
Also ich würde im Moment heute noch davon abraten, in die Höhenlagen zu gehen, in die Tiefenlagen, wo keine Absperrungen sind, kann man in unseren Bereichen den Wald wieder betreten.
Und noch eine Sorge hat der Förster vom Kellerwald. Auch wenn die Schäden geringer waren als befürchtet, jeder gefallene Baum tut dem geschwächten hessischen Wald derzeit weh.
Also in einem normalen Jahr wäre das überhaupt nicht der Rede wert. Jetzt kommt es natürlich noch auf die Mengen drauf, die wir durch Borkenkäferbefall, durch Hitze, durch Trockenheit haben. Nicht nur bei der Fichte, sondern auch bei der Buche. Das ist natürlich nochmal etwas Aufgesatteltes, was wir nicht brauchen.
Das Sturmtief Sabine hat nicht allzu große Schäden im nordhessischen Wald hinterlassen. Rainer Janke hat uns darüber informiert. Wissen Sie eigentlich, wie viele Jahre unsere Landeshauptstadt Wiesbaden schon auf dem Buckel hat? 5000 Jahre. So steht es auf der Webseite der Stadt. Aber das muss jetzt korrigiert werden. Denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt schon vor 6000 Jahren Menschen gesiedelt hatten. Hinterlassen haben sie uns hauptsächlich Scherben. Und die haben Archäologen mühsam bei Wind und Wetter ausgegraben. Andrea Bonhagen mit den Einzelheiten.
Eine Keramikscherbe etwa aus dem Jahr 4000 vor Christus ist etwa 5 cm groß, grob dunkelbraun. Davon gibt es einen ganzen Berg. Etwa ein Zentner haben die Archäologen gefunden. Bauern der Michelsberger Kultur aus der Jungsteinzeit haben grobe Krüge und feineres Geschirr aus Ton geformt, gebraucht und irgendwann weggeworfen. Dr. Katharina Monicke von der Universität Marburg erklärt:
Wir haben Funde der sogenannten Michelsberger Kultur gefunden und zwar in einer erstaunlichen Fülle und Qualität. Wir sind ganz überrascht und erfreut über diese schönen Funde. Wir kennen merkwürdigerweise ihre Häuser nicht, aber bei den Michelsberger Leuten finden wir immer Siedlungsgruben, in die quasi fast rituell jede Menge Keramikabfall, fast ganze Gefäße, Steingeräte und so weiter regelrecht verklappt worden sind. Das ist für Archäologen schön, weil wir natürlich viel finden, aber erklären können wir dieses Phänomen nicht richtig.
Diese Erdgruben wurden vorher für etwas anderes genutzt. Sie waren relativ tief und hier wurde Getreide wie Emmer und Gerste aufbewahrt.
Die brauchten das ja im nächsten Jahr wieder, ohne Kühlhaus, ohne Kühlschrank, ohne Vorratshaltung. Und die haben das tatsächlich in diesen Gruben gelagert, bis sie es wieder zur Aussaat entnommen haben. Und das kann durchaus mehrere Jahre gedauert haben.
Das eigene Getreide anpflanzen und davon leben war hart, sagt Archäologin Monicke.
Die Menschen haben sicherlich ein mühsames Brot gebrochen, das muss man sagen. Sie sind auch bei weitem nicht so alt geworden wie wir.
Doch gerade im Rhein-Main-Gebiet finden sich viele Hinterlassenschaften der Michelsberger Kultur. Benannt ist sie nach einem großen Fundort am Michelsberg bei Karlsruhe. Siedlungen gibt es von Nordfrankreich bis Sachsen. Dass die Geschichtsbücher über Wiesbaden jetzt um 1000 Jahre korrigiert werden müssen, liegt daran, dass die Stadt Wiesbaden in Bierstadt Nord ein neues Baugebiet erschließt. Projektleiter Jan Schöffner.
Wir erschließen hier 14 Hektar Bauland. Das sind 400 Wohneinheiten nachher. Das wären so 1200 Personen, die hier einziehen.
Die Grabungen liefen parallel zu den Bauarbeiten. Kanäle wurden angelegt für Gas- und Wasserleitungen. Bei archäologischen Funden wurde woanders weitergemacht.
Wir haben es immer versucht, wöchentlich abzustimmen, wie die weiteren Bauabschnitte gestaltet werden. Und am Ende gibt es eine Punktlandung bei der Bauzeit. Von daher ist alles gut.
Die Archäologen haben sich den Winter über nicht von Kälte und Regen schrecken lassen. Sie haben auch noch 5 Gräber aus einer anderen Zeit gefunden. Urnen, Bronzenadel und Messer, die etwa 3000 Jahre alt sind. Katharina.
Da haben wir den Rest eines Urnengräberfeldes erfasst mit schönen Bronzebeigaben und Beigefäßen. Auch das hat uns das Archäologenherz höher schlagen lassen.
Die Aufarbeitung der archäologischen Funde aus Bierstadt wird etwa 2 bis 3 Jahre dauern.
Die Stadt Wiesbaden ist 1000 Jahre älter als bisher angenommen. Informationen dazu hatte hr-Inforeporterin Andrea Bonhagen. Jesus soll ja aus Wasser Wein gemacht haben, so erzählt es uns die Bibel. Doch mit Religion und gerade mit Gottesdiensten verbindet hierzulande kaum jemand Partystimmung oder gute Laune. Warum eigentlich nicht? Das haben sich zwei evangelische Pfarrerinnen in Marburg gefragt und zu einem Gottesdienst in einer Kneipe eingeladen. Wie der abgelaufen ist, das weiß hr-Info-Reporterin Anna Spieß.
Wenn Jesus heute noch mal leben würde, wäre er vermutlich in den Kneipen zu finden, mit einem Bier in der Hand ins Gespräch vertieft. Genau aus diesem Grund haben die Pfarrerinnen Katharina Scholl und Maike Westhelle gestern Abend einen Gottesdienst im Hinkelstein gefeiert. Das ist eine traditionsreiche Studentenkneipe in der Marburger Oberstadt. Knapp 50 Gäste saßen an den Tischen in dem Gewölbekeller. Das erste Bier ging auf die beiden Frauen. Ein Gottesdienst nach ihrem Geschmack, verrät die 36-jährige Katharina Scholl.
Wir beide gehen gerne in Kneipen. Ich habe zum Beispiel während meines Theologiestudiums lange Zeit in so einer richtigen Tresen-Eckkneipe gearbeitet. Und da habe ich eigentlich gelernt, dass wenn man die wirklich berührenden Geschichten von Menschen erfahren will, dass die Kneipe ein wunderbarer Ort ist.
Denn genau darum geht's. Kirche muss zu den Menschen kommen und sie da abholen, wo sie sind. Glaube und Feiern, das geht durchaus zusammen, sagt Maike Westhelle in ihrer Begrüßung. Nicht umsonst habe Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Darauf Gläser klirren und Zustimmung von den Gästen. Gesungen wurde dann auch nicht aus dem Gesangbuch. Stattdessen hat eine Studierenden-Liveband für ausgelassene Stimmung gesorgt. In einer Kurzpredigt hat Maike Westhelle über Glaube und Unglaube gesprochen, dem Motto der evangelischen Kirche für dieses Jahr. Auch als Pfarrerin habe sie manchmal Zweifel, wisse nicht auf alles eine Antwort.
Was würde Jesus wohl heute tun? Würde er nachts um eins mit einem Bier vor der Disco stehen? Hätte er wohl eine Freundin oder vielleicht einen Freund?
Während der Predigt ist es still in dem Kneipenkeller. Alle hören gespannt zu, sind überrascht, wie nahbar und authentisch die Pfarrerinnen sind. Sie berichten aus ihrem persönlichen Leben, werfen die großen Fragen und Kritikpunkte an der Kirche auf, Homosexualität, Abtreibung und so weiter, und kommen am Ende zu dem Schluss, dass es wohl keine Pauschalantworten gibt. Die Botschaft ist klar und einfach. Wir sind alle unperfekt, aber Gott liebt uns gerade deshalb. Das kommt bei den Gästen gut an.
Ich fand das sehr schön heute Abend, dass auch mal Kirche, die Vertreter hier, überhaupt nicht abgeneigt sind den sinnlichen Bedürfnissen der Menschen gegenüber und dass das in Gott selbst vorhanden ist.
Das ist jetzt nicht so alltäglich, dass man das Vaterunser in der Kneipe oder sowas betet. Das fand ich ganz cool.
Das stand übrigens für alle, die es nicht auswendig können, als Spickzettel unter den Bierdeckeln.
Gottesdienst in einer Kneipe. Dazu haben zwei Pfarrerinnen in Marburg eingeladen. Anna Spieß war für uns dabei. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland finden Sie auch auf hessenschau.de.